Das Thema von heute Morgen seht ihr. Es geht heute Morgen um Gemeinschaft. Das hier sind Wildgänse. Vor über 20 Jahren, wenn Florian Henn und ich die Wildgänse haben fliegen hören über dem EG-Gelände, dann sind wir auf die Feuerleiter gegangen, haben uns da hingesetzt und waren traurig, weil wir wussten, jetzt ist definitiv die warme Jahreszeit vorbei. Dann im Frühjahr, wenn die wieder angefangen haben zu schreien, sind wir wieder auf die Feuerleiter gegangen. Aber dann haben wir uns gefreut, weil wir gesagt haben, jetzt geht's aufwärts, jetzt wird's wieder warm. Diese Wildgänse sind schon besondere Wesen. So eine Wildgans erzeugt bei jedem Flügelschlag einen Aufwind für die Wildgänse, die hinter ihr fliegen. Und dadurch, dass dieser Aufwind da ist, können diese Wildgänse um 71% schneller fliegen, als sie fliegen könnten, wenn sie ganz alleine fliegen. Wenn so eine Wildgans aus der Formation ausscheidet, dann spürt die sofort den viel stärkeren Luftwiderstand und tut sich viel schwerer zu fliegen. An der Spitze fliegt irgendeine Leitgans, die muss sozusagen das Ganze erstmal abfangen, die hat es am schwersten. Aber wenn die müde ist und nicht mehr kann, dann schert die aus und reiht sich wieder hinten in die Formation ein und dann profitiert sie wieder von dem Aufwind, die ihre Artgenossen erzeugen. Diese Wildgänse, wenn die in ihre Sommer- oder Winterquartiere ziehen, sind im Prinzip nur zusammen in der Gemeinschaft stark. Jeder ganz alleine hat eigentlich ganz wenig Chancen, von der Kraft her ins Winter- oder Sommerquartier, je nachdem, zu kommen. Und heute Morgen soll es um christliche Gemeinschaft gehen. Ich lese uns den Text aus 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der Paulus schreibt hier einen Brief an die Korinther. Dieser Brief ist ihm von Chloe überbracht worden und in dem Brief, den der Paulus bekommen hatte, hatten die Korinther einige Fragen an ihn gestellt. Und jetzt ist dieser Brief, der erste Korintherbrief, praktisch das Antwortschreiben. Und er wird einige sehr herausfordernde Themen im Rahmen dieses Briefes ansprechen müssen. Aber bevor er das anspricht, dankt er erstmal. Er dankt zunächst mal Gott dafür, dass diese Korinther überhaupt Christen geworden sind. Er dankt dafür, dass Gott die Herzen der Korinther angerührt hat, so dass sie glauben können. Gott wird gedankt, dass er gehandelt hat. Und er hat gehandelt, indem er seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Und den hat Paulus diesen Korinthern gepredigt und verkündigt. Und diese korinthische Gemeinde war reich an sich, die hatten Menschen mit ganz vielen Gnadengaben. Das Problem war nur, die waren untereinander ziemlich zerstritten. Die einen sagten, ich bin einer, der von Paulus bekehrt wurde. Der nächste kam und sagte, nee, ich bin einer von Apollos. Und dann wieder der nächste sagte, ich bin von Petrus. Und so zofften sie sich untereinander in der Gemeinde, wer denn bei wem von ihnen zum Glauben gekommen war. Darüber hatten sie eben diese Gnadengaben. Und sie hatten viele Gnadengaben, also sie hatten Menschen, die in Sprachen beten konnten, Menschen, die das auslegen konnten. Sie hatten Menschen mit unglaublicher Erkenntnis. Und sie stritten sich darum, wer denn bitte die größeren und in ihren Augen wichtigeren Gaben hätte. Dabei hatten sie alle miteinander eins erkannt. Sie hatten erkannt, dass Glauben an Jesus Christus das ist, was sie am Ende ihres Lebens in den Himmel bringt. Sie wussten, wir müssen an diesen Christus glauben. Und das taten sie alle. Und von diesem Glauben schreibt Paulus, er ist in ihnen befestigt worden. Das ist eigentlich ein Begriff aus der Rechtssprache. Das bedeutet in Kraft setzen. Frage an euch, wer von euch außer mir ist eigentlich konfirmiert worden? Ich bitte mal um Handzeichen. Wer ist konfirmiert worden? Ach, das sind fast alle. Das Wort konfirmieren kommt in der Bibel eigentlich überhaupt nicht vor. Das gibt es eigentlich gar nicht da drin. Aber es kommt doch inhaltlich vor. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Und man könnte genauso gut übersetzen, die Predigt von Christus ist in euch konfirmiert worden. Sie ist festgemacht worden. Oder es heißt hier, der wird euch festhalten bis ans Ende. Man könnte auch übersetzen, der wird euch konfirmieren bis ans Ende. Also von daher gesehen, sind alle, wie wir hier sitzen, sind wir Konfirmanden, wenn wir an Christus glauben, weil der uns festhalten wird. Und Paulus spricht auch von einer Gabe, und die Gabe, die Jesus Christus ist, Jesus Christus selbst. Er gibt sich selbst für die Menschen, die an ihn glauben. Und dieses Befestigen, das wiederholt sich immer und immer wieder. Es wiederholt sich auch in der Kraft, die Christus gibt. Und Christus sagt, ich werde persönlich dafür sorgen, dass ihr, wenn ich dann wiederkomme, untadelig vor mir steht. Und warum? Der Grund ist, dass die Christen damals, wie auch heute wir, in Jesus Christus, in die Gemeinschaft mit ihm hineingerufen sind. Und wir sind nicht nur in die Gemeinschaft mit Christus hineingerufen, sondern wir sind auch in die Gemeinschaft der Gemeinde von Christus hineingerufen worden. Und für das Wort Gemeinschaft sagt die Bibel Koinonia. Und Koinonia bedeutet Anteil an etwas haben. Anteil an etwas haben. Diesen Begriff der Koinonia braucht nur der Paulus. In den Evangelien steht er nicht, weil es damals logischerweise noch keine Gemeinschaft gab, weil es auch noch keine Gemeinde im eigentlichen Sinne gab. Und Paulus benutzt diesen Begriff, und es geht dabei um geistliche Gemeinschaft, die wir deshalb erleben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Dann erleben wir automatisch eine geistliche Gemeinschaft. Warum kommen Menschen zu einem Gottesdienst? Zu einer Bibelstunde, einem Hauskreis, einer Gemeindestunde überhaupt? Warum gehen sie dahin? Weil sie von Christus herausgerufen sind zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft auch mit anderen ihresgleichen, mit anderen Christen. Und durch dieses Herausgerufensein bildet diese Gemeinschaft später die Ekklesia, die Kirche, die Gemeinde. Die erste Gemeinschaft, die erste Koinonia gab es im Garten Eden. Da waren Adam und Eva, und die lebten mit Gott gemeinsam in engster Gemeinschaft. Es gab keine Geheimnisse. Alles war offen, alles war frei, alles war ehrlich. Aber dann kam die Sünde und sie mussten raus aus dieser Gemeinschaft. Aber was blieb, war die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott. Die war durch die Sünde unterbrochen. Und gerade weil auch Gott der ist, der diese Gemeinschaft will und der diese Gemeinschaft befürwortet, darum sendet er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, damit der für die Sünde stirbt und diese Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt. Die Frage ist, wie kann geistliche Gemeinschaft überhaupt entstehen? Entsteht die dadurch, dass man zum Gottesdienst geht? Entsteht die dadurch, dass man gemeinsam singt oder gemeinsam betet? Entsteht die durchs Gemeindekaffee? Das sind alles äußerliche Dinge, und die sind alle unfassbar wichtig für Gemeinschaft. Aber denken wir nochmal an die Korinther. In der korinthischen Gemeinde ging man rechtschaffen lieblos miteinander um. Diese Gemeinde war begabt. Es gab prophetische Begabung, es gab Menschen, die in Sprachen beten konnten, die anderen konnten das auslegen. Das war alles wunderbar. Die feierten in dieser Gemeinde damals charismatische Gottesdienste. Die hatten eigentlich alles. Aber was sie nicht hatten, war Gemeinschaft. Und das war das Problem in Korinth. Die hatten alles, aber die hatten keine Gemeinschaft. Das Stichwort für die Gemeinschaft an sich ist das Wort der Gnade. Es ist erstmal überhaupt Gnade, dass Menschen an Jesus Christus glauben können. Es ist Gnade, dass sie das können. Und diese Gnade, das ist etwas, die muss ich erstmal in meinem Inneren akzeptieren. Gemeinschaft fängt in meinem Inneren an. Ich muss akzeptieren, dass mein Leben, mein Glauben nichts ist als die Gnade Gottes, der mir das schenkt. Gemeinschaft fängt an in meinem Inneren. Und wenn ich an Christus glaube, dann lebe ich auch in Christus. Und zwar mein ganzes Leben. Dann lebe ich nicht mehr losgelöst von ihm, sondern ich lebe mit ihm. Ich lebe mit Christus und ich lebe auch so, dass er in mir lebt. Wenn ich an Christus glaube, lebt er in mir. Es gibt nur eine ganze Menschenmenge, die sagen, wenn ich zum Beispiel sündige, dann lebt Christus nicht in mir. Ich halte diese Sichtweise für vollkommen falsch. Ich glaube, dass Jesus immer in dir lebt. Immer. Der verlässt dich nie. In dem Moment, wo du sündigst, wo du schuldig wirst, wo du lügst, betrügst, eine Bank ausraubst, da wird der Herr Jesus dich nicht bei unterstützen. Aber der ist trotzdem in dir. Der ist da. Und im Bild gesprochen schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Was macht er dann jetzt schon wieder da? Aber wenn du an Christus glaubst, dann ist er in dir. Und das ist er immer. Und das ist gut so. Ich will nicht von euch, denn ich rede von mir. Wenn ich ohne Christus bin, bin ich verraten und verkauft. Dann läuft nichts mehr. Ich brauche diesen Christus ständig. Und mehrmals am Tag bete ich zu ihm, weil ich genau weiß, wenn ich den nicht habe, kriege ich vieles überhaupt in meinem Leben nicht mehr gebacken. Weder von meiner körperlichen Kraft her, noch von meiner geistigen Kraft her. Ich brauche diesen Christus immer und immer wieder. Und wenn ich ihn nicht habe, dann drehe ich am Rad. Und darum ist es wichtig, dass Christus in mir ist. Und dass er, wenn ich einen Fehler mache, nicht sagt, mais adieu, sondern dass er sagt, ich bleibe bei dir. Und für dein Fehlverhalten habe ich schon bezahlt. Ist alles gut. Fängst jetzt wieder von vorne an. Lass den Mist das nächste Mal. Was auch dazu gehört, es kann sein, dass wenn ich an Christus glaube, dass ich auch wegen ihm leide, sagt der Römerbrief. Das meint jetzt nicht, dass ich in Deutschland Christenverfolgung erlebe. Das ist ja bei uns wirklich nicht der Fall. Aber eins muss man sich doch im Klaren drüber sein, wenn du Jesus Christus bekennst, wenn du mit anderen Menschen von ihm sprichst, dann kann es schon sein, dass die das ablehnen. Dann kann es schon sein, dass die nicht begeistert davon sind. Und vielleicht lehnen sie dann damit auch dich ab. Das kann ja gut sein. Aber das gehört einfach mit dazu. Wenn ich das nicht mache, brauche ich mir keinen Kopf zu machen. Ja? Wenn ich meinen Herrn nicht bezeuge, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Aber in dem Moment, wo ich das mache, stehst du da, dann musst du auch damit rechnen, dass jemand das ablehnt. Aber, und da gibt es auch noch schöne Dinge, ich werde in Christus zu neuem Leben auferweckt. Der Kolosserbrief schreibt das. Das heißt, in dem Moment, wenn ich an Christus glaube, beginnt ein neues Leben. Ein neues Leben im alten Körper. Und ich glaube, das ist gut, das ist wichtig, weil ich dann weiß, in dem Moment, wenn ich mit ihm lebe, dann bekomme ich plötzlich Heiligen Geist und dann bekomme ich Erkenntnis in diesem Wort Gottes, die ich so eigentlich gar nicht hätte. Und das Beste kommt zum Schluss, ich werde in Christus zum ewigen Leben auferweckt. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt sein darf, dann komme ich in den Himmel. Ist das nicht genial? Du kannst hier verbocken, was du willst in diesem Leben. Wenn du an Christus glaubst, kommst du in den Himmel. Das Ende ist dir sicher. Was Besseres kann dir doch eigentlich gar nicht passieren, als das zu wissen. Wenn ich Christus habe, dann habe ich das Leben. Dann habe ich ewiges Leben. Und das nimmt mir niemand mehr weg. Und alles das geschieht aus reiner Gnade. Wir können uns das nicht verdienen. Es ist reine Gnade, es ist Geschenk. Wie siehst du das? Worüber definierst du dein Christsein? Dadurch, dass du viel betest oder viel in der Bibel liest, dass du dir vielleicht auch in der Woche noch irgendwelche Predigten im Internet anhörst und reinziehst, dadurch, dass du in der Gemeinde mitarbeitest? Worüber definierst du dein Christsein? Die Gefahr dabei ist, dass das wird wie in Korinth, dass es eigentlich an vielen Stellen nur frommes Getue ist. In Korinth, wie gesagt, die haben die charismatische Gottesdienste gehabt. Die waren so richtig fromm. Die waren so richtig fromm. Aber das war alles nur Schein, weil die null Gemeinschaft hatten. Gemeinschaft entsteht dadurch, dass ich mir bewusst bin, Jesus Christus lebt in mir und er ist immer da, immer, Tag und Nacht. Und diese Gemeinschaft, diese Einheit, die entsteht nicht, weil Menschen das wollen, sondern die entsteht, weil Christus die gestiftet hat. Christus hat Christen zur Gemeinschaft bestimmt. Es kann sein, wenn du in der Diaspora lebst, dass du vielleicht über einen bestimmten Zeitraum keine Gemeinde hast, weil du eben da lebst, wo vielleicht gerade keine Christen sind. Aber ansonsten sind Christen immer zur Gemeinschaft bestimmt. Wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist schon mal ganz gut. Gemeinschaft fängt nicht bei 50 Leuten an, die fängt bei Zweien oder Dreien an. Und diese Gemeinschaft muss auch darum nicht in Gemeinderäumen stattfinden. Es ist gut, wenn sie hier stattfindet, gar keine Frage, aber letzten Endes muss das nicht hier sein. Ein Problem, das wir Christen haben, ist, dass wir unglaublich fixiert sind auf Zahlen. Wie viele Leute kommen zum Gottesdienst? Wie viele gehen in die Bibelstunde? Wie viele kommen in den Hauskreis? Wie viele sind im Mädchenkreis? Und so weiter und so fort. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Und Christus sagt, nee, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da ist Gemeinschaft und da bin ich dabei. Wo zwei oder drei sind. Zahlen sind ganz schön, aber Gemeinschaft geht vor Zahlen. Und du kannst Gemeinschaft mit zwei Personen haben und das ist Gemeinschaft, wo Christus sagt, und da bin ich mitten dabei. Die Frage ist, hast du einen Menschen, mit dem du geistliche Gemeinschaft hast? Dem du vielleicht so vertraust, dass du sogar sagst, Mensch, dem gegenüber kann ich sogar mal mein Herz ausschütten. Dazu muss man natürlich Vertrauen haben. Ja, wenn jemand ständig am Tratschen ist, dann will man dem nichts anvertrauen, weil man einfach die Sorge hat, sobald ich dem was erzähle, eine halbe Stunde später weiß es die halbe Welt. Und das will man nicht. Aber hast du einen Menschen für dein Leben, dem du so vertraust, dass du ihm sogar dein Herz ausschütten könntest, wenn das notwendig ist? Man kann natürlich auch alleine beten. Man kann alleine in der Bibel lesen, man kann alleine Gemeinschaft mit Gott haben, ist gar keine Frage. Mancher sagt vielleicht auch, ich bespreche grundsätzlich alles mit meinem Ehepartner, wenn vorhanden. Aber es gibt vielleicht auch Dinge, wo du sagst, Mensch, das möchte ich jetzt mit meinem Partner nicht bereden. Mit dem möchte ich jetzt nicht darüber reden, vielleicht betrifft es ihn oder vielleicht sagst du auch, ich will ihn nicht damit belasten. Man muss nicht zwingend alles zum Beispiel in einer Ehe mit seinem Ehepartner bereden. Hast du einen Menschen, mit dem du reden und geistliche Gemeinschaft haben kannst? Denk einfach mal drüber nach. Gibt es irgendeinen Christen in deinem Lebensumfeld, wo du sagst, mit dem kann ich geistliche Gemeinschaft haben. Dem vertraue ich auch so, dass ich dem ganz ehrlich mein Herz ausschütten kann und ich weiß, der verrät es nicht weiter. Es geht auch nicht dabei darum, immer nur Probleme zu wälzen. Also bei aller Liebe, Christen haben ja nicht auch nur Probleme, manchmal läuft es ja auch ganz gut im Leben von Christen. Aber trotzdem hast du einen Menschen, mit dem du geistliche Gemeinschaft haben kannst. Eine sehr gute Gemeinschaft entsteht zum Beispiel auch beim Essen. Lad doch vielleicht mal jemanden, von dem du dir das vorstellen kannst, einfach mal zum Essen ein. Und dann kannst du mit diesem Menschen mal ganz in Ruhe reden. Und dann wirst du sehr schnell merken, ob das auch so weit reicht, dass du sagst, Mensch, mit dem könnte ich mir oder mit der könnte ich mir eine geistliche Gemeinschaft vorstellen. Wenn das nicht klappt, ist es gar nicht schlimm. Dann hast du trotzdem eine gute Zeit mit einem anderen Menschen verbracht. Und das tut dir und diesem Menschen gut. Aber überleg doch mal, ob es da nicht jemanden gibt, mit dem du sagst, Mensch, mit dem könnte ich mir geistliche Gemeinschaft vorstellen. Und wenn es nicht klappt, hast du zumindest qualitativ hochwertige Zeit mit einem Menschen verbracht. Was ebenfalls sehr gemeinschaftsfördernd ist, ist das Gebet. Im Regelfall beten alle Christen, immer, mehrfach am Tag meistens sogar. Manche tun das vor und nach den Mahlzeiten, manche tun das morgens, andere abends und so weiter. Gebet ist ja immer möglich. Also Gebet ist was, das machen normalerweise alle Christen. Und ich glaube, es stärkt das Gemeinschaftsgefühl unglaublich, wenn man zusammen betet. Die Gemeinde in Aslar, die praktiziert das jetzt seit einem knappen halben Jahr. Die haben in jedem Gottesdienst eine Gebetsgemeinschaft. Am Anfang lief das ziemlich schleppend und mühsam. Aber mittlerweile ist das ein Selbstläufer. Die Leute erzählen von ihrem Sitz aus und sagen, pass auf, ich habe da ein Anliegen oder hier ein Anliegen, da können wir für dankbar sein und so weiter und so fort. Und das Ergebnis ist, da wird dann für gebetet. Da wird für gebetet. Und das Gute ist, wenn ich diese Gebetsanliegen so in der Gemeinde nenne, dann nehmen die Leute das auch mit nach Hause und kommen dann vielleicht sogar auf die Idee und sagen, Mensch daheim, ich kann ja trotzdem nochmal dafür beten, für das Anliegen, was er oder sie hat. Das ist ein ganz, ganz großes Plus. Wie gesagt, am Anfang lief das schleppend und mühsam. Und mittlerweile ist das ein Selbstläufer, es ist eine Gewöhnungssache. Aber es ist wertvoll, wenn Menschen füreinander beten. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, wenn ich gemeinsam vor meinen Gott trete, um dem meine Anliegen oder auch die Anliegen anderer Menschen nenne. Das tut mir gut und das tut anderen gut. Das stärkt die Gemeinschaft. Ich komme zum Schluss. Gemeinschaft. Das ist ein sehr, sehr großes Thema und es wird heute nicht der einzige Sonntag sein, an dem wir über dieses Thema gemeinsam nachdenken wollen. Tatsache ist, Christen sehnen sich nach der Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft entsteht durch das Lesen in der Bibel, aber vor allen Dingen natürlich auch durch das Gebet. Und darüber hinaus ist es genauso wichtig, dass Christen Gemeinschaft untereinander haben. Und das ist eine Gemeinschaft, die von Christus gestiftet ist, weil er das so will und weil er diese Gemeinschaft bejaht und befürwortet. Und diese Gemeinschaft können wir erleben in Gottesdiensten, in Gemeindestunden, wenn wir gemeinsam singen, wenn wir gemeinsam beten oder wenn wir auch Gemeindekaffee haben, wo wir uns dann einfach mal losgelöst von allem auch austauschen können. Das Gemeindekaffee ist ein extrem wichtiges Element, wenn wir das haben. Das ist extrem wichtig darum, weil das Gemeinschaft jede Woche fördert. Und als letztes noch, hast du einen Menschen, mit dem du dich austauschen kannst, mit dem du persönlich geistliche Gemeinschaft haben kannst. Denk einfach mal drüber nach, das muss nicht zwingend ein Mensch hier aus der Gemeinde sein. Es kann auch ein Mensch woanders sein, den du irgendwie kennengelernt hast. Es sollte schon ein Christ sein, sonst kannst du kaum geistliche Gemeinschaft haben, weil der vielleicht ganz andere Anliegen hat als du. Aber hast du einen Menschen, mit dem du persönlich geistliche Gemeinschaft haben kannst? Lass dir Mut machen, so einen Menschen, wenn du es noch nicht hast, zu suchen. Für dich, für dein Leben. Es wird dir gut tun. Es wird dein Leben bereichern, es wird dein Verhältnis zu diesem Menschen stärken und verbinden und ihr werdet engere Gemeinschaft haben und das wiederum wird am Ende des Tages, letzten Endes auch dafür sorgen, dass die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde gestärkt wird. Daher segne uns zu guten und qualitativ hochwertigen Gemeinschaften. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken dafür, dass du der bist, der Gemeinschaft überhaupt erst möglich macht. Du hast durch dein Sterben am Kreuz alle Schuld, alle Sünde weggenommen, sodass wir als Menschen zunächst mal Gemeinschaft mit Gott und dir haben können. Und dafür wollen wir dir ganz herzlich danken, dass das möglich ist. Aber du hast uns auch zur Gemeinschaft der Christen untereinander berufen und du bist es, der diese Gemeinschaft stiftet, der sie will und der sie fördern will. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns als Personen, als Einzelnen hilfst, dass wir auf der einen Seite die Gemeinschaft auch innerhalb der Gemeinde immer wieder suchen, dass wir die Möglichkeiten, die sich uns dadurch bieten, suchen und annehmen, aber dass wir auch es wahrnehmen, dass es gut ist, wenn wir darüber hinaus persönlich Menschen haben, mit denen wir geistliche Gemeinschaft haben können. Danke, Herr Jesus, dass du das alles schenkst und möglich machst und dass du auch da mit uns Wege in die Zukunft gehen willst, die diese Gemeinschaft ganz persönlich, aber auch innerhalb der Gemeinde fördern. Amen.